Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Schön, dass Sie dabei sind. Die Bundesregierung beauftragte im März 2023 eine Expertenkommission mit Fachleuten aus Medizin, Recht und Ethik. Die Aufgabe? Möglichkeiten zur Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen abseits des Strafgesetzes zu suchen. Die Empfehlung der Kommission? Abbrüche innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollten grundsätzlich legalisiert werden. Das Ringen um den Paragraph 218 hat eine lange Geschichte. Im Jahr 1990 kommt es in Deutschland zu einer ganz besonderen Situation. Durch die Wiedervereinigung stand dem bundesdeutschen Strafrechtsparagraphen 218 ein DDR-Abtreibungsrecht gegenüber, das im Sinn des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar war. Damals entstand die Dokumentation »Ein letzter Zugriff auf die Frau«, der Konflikt um den Paragraph 218, gesendet im RIAS Berlin. Darin kommen Frauen aus Ost und West, Ärzte, Rechtsexpertinnen und Politikerinnen zu Wort.
Der Paragraph muss weg. Diese Forderung ist in Deutschland so alt wie das Abtreibungsgesetz selbst. Die Auseinandersetzung über den Paragraphen 218 entzündet sich an der Frage, wer soll über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden dürfen? Steht der Schwangeren auf jeden Fall das Recht auf Selbstbestimmung zu oder hat der Schutz des ungeborenen Lebens Vorrang? Jetzt bekommt dieser Dauerkonflikt ungeahnte Brisanz. Denn mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung steht dem bundesdeutschen Strafrechtsparagraphen 218 ein DDR-Abtreibungsrecht gegenüber, das im Sinne des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz nicht vereinbar wäre. Eine Rechtsangleichung stößt hier auf Schwierigkeiten, denn anders als in anderen Rechtsgebieten scheint in der Frage des Abtreibungsgesetzes das Erbe des bankrotten SED-Staates durchaus bewahrenswert. Und die Regierung de Maizière zeigt wenig Neigung, sich auf einen Kompromiss mit der Bundesrepublik in dieser Frage einzulassen. Vor allem aber sind es die Frauen in der DDR selbst, die sich ihr Recht nicht nehmen lassen wollen.
Meine Meinung ist, dass es bei uns so bleiben soll in der DDR, wie es ist. Ich finde es nicht richtig, dass drüben eben die jungen Frauen nicht zur Abtreibung gehen können wie bei uns. Jeder Mensch soll selber entscheiden, ob er nun das Kind haben möchte oder nicht haben möchte.
Ich habe einen Sohn, eigentlich ein Wunschkind, muss ich sagen, und bin eigentlich der Meinung, dass man bestimmte Dinge doch abwägen muss. Nicht, dass ich einfach ein Kind in eine Welt setze und dann was völlig lieblos und völlig irgendwo doch am Rande aufwächst. Ich bin der Meinung, wenn ich ein Kind mir anschaffe, dass man doch auch schon ein bisschen weiter denken sollte an die Zukunft, ohne dass man jetzt Kinder einfach so in eine Welt setzt. Weiß ich, um irgendwelche Vorteile zu haben oder um irgendwelche, wie es bei uns hier, sage ich jetzt mal, war, eben, dass man 1.000 Mark gekriegt hat und ein Jahr zu Hause bleiben konnte und beim zweiten anderthalb Jahr. Also für die Meinung habe ich eigentlich noch nie vertreten. Also wenn ich ein Kind haben möchte, dann ist es ein Wunschkind und dann stehe ich auch mit allen Konsequenzen dafür ein.
Wenn ich jetzt noch ein zweites und noch ein drittes Kind, dann könnte ich nie meine Wünsche irgendwie so erfüllen. Ich wäre gezwungen und würde eigentlich gar nicht das Kind wollen. Das finde ich nicht gut. Wenn ich dazu gezwungen wäre, es kann immer mal was passieren, dass man schwanger wird, obwohl man eigentlich nicht, hatten wir jetzt, dass die Pille nicht so war, wie sie sein sollte, dass viele schwanger geworden sind. Und das würde ich eigentlich nicht gut finden, wenn die ihre Kinder behalten müssen, obwohl sie sie gar nicht gebrauchen können. Wohnraum, geldmäßig, noch zu jung. Also ich wäre dafür, dass es nicht so kommt bei uns wie bei euch.
Diese berufstätigen Frauen aus Ost-Berlin sind junge Mütter. Sie sagen von sich selbst, sie hätten Wunschkinder. Doch gleichzeitig verhehlen sie nicht, dass sie sich auch über Abtreibung schon einmal Gedanken gemacht haben. Für den Fall nämlich, dass es trotz Verhütung zu einer ungewollten Schwangerschaft käme. Der Gedanke, der Staat könnte in ihre persönliche Entscheidung eingreifen und sogar mit Strafe drohen, ist ihnen fremd. Er empört sie.
Ich möchte mit meinem Leben machen, was ich möchte. Würde mich nicht abschrecken, eine Strafe. Also wenn ich ein zweites Kind, würde ich abtreiben.
Glauben Sie, dass ein Arzt Ihre Situation einschätzen kann und sagen kann, ja, Sie können kein zweites Kind vertragen?
Nee, glaube ich nicht. Also, nee, kann ein Arzt nicht. Der Arzt kann sich ja nicht reinversetzen, wie die Psyche und so, wie sich jeder so. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Und es wäre ein Unding, wenn ein Arzt entscheidet, Sie behalten das Kind und Sie behalten es nicht. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Denn man setzt sich ja selber auseinander mit sich selber. Wenn man der Meinung ist, man muss abtreiben, dann hat man sich doch dabei schon irgendwas gedacht.
Mit wem würden Sie darüber sprechen? Vorher und nachher?
Ja, erstmal mit meinem Mann. Und dann muss ich es mit mir selber. Mit mir selber. Also mir könnte dann keiner irgendwie was raten. Das ist doch mein Kind. Ich muss ja dann dazu sehen, wie ich mit weiterkomme, was damit passiert.
Aber es wäre ja auch das Kind Ihres Mannes.
Ja, also, aber ich krieg's doch. Die Mutter kümmert sich doch am meisten um das Kind. Nee, also, er könnte seine Meinung dazu sagen, ja, aber entscheiden würde ich es.
Abtreibung in der DDR ist kein Thema, über das verstohlen hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Selbst am Arbeitsplatz weiß man häufig, dass eine Kollegin die Woche über fehlt, weil sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lässt. Das kann natürlich psychische Folgen, mögliche Depressionen nicht verhindern. Aber zumindest wird die Situation der Frau nicht noch zusätzlich erschwert. Sie muss sich nicht gesellschaftlich isoliert fühlen. Abbruch, ja oder nein? Bereits vor der Wende hatten die Frauen in Ost und in West eines gemeinsam. Vor einer endgültigen Entscheidung stehen sie ganz allein. Eine Schwangere in der Bundesrepublik hat bis zu diesem Moment allerdings noch mehrere Schritte zu bewältigen. Den Besuch beim Arzt, der ihr die Indikation ausstellt und damit ihre Notlage bescheinigt. Zuvor die Beratung, in der sie die Möglichkeit hat, über ihre Situation, über den Konflikt zu sprechen und in der ihr Alternativen zum Abbruch aufgezeigt werden sollen. Viele Frauen empfinden dieses Verfahren nicht als Entscheidungshilfe, eher als zusätzliche Belastung. Wie die junge Berlinerin, Büroangestellte, Anfang 30.
Ich konnte mit Leuten darüber sprechen, die dafür ausgebildet sind, zum Beispiel Pro Familia. Aber letztendlich liegt die Entscheidung bei mir selbst. Die kann mir keiner abnehmen. Und die Männer haben sich da meistens sehr verantwortungslos gehalten. Die haben sich da also völlig zurückgezogen. Entweder haben sie gesagt, diese Entscheidung liegt bei dir, das musst du selber wissen, sodass ich das Gefühl hatte, es ist mein Körper und ich darf darüber entscheiden. Viele Frauen argumentieren so, es ist mein Körper, aber ich habe in diesem Zustand oft das Gefühl gehabt, dass es nicht nur mein Körper ist, sondern es geht auch um ein Menschenleben. Das ein Menschenleben, was zwar noch nicht ausgereift ist, aber ein Menschenleben, das schon existent ist, nämlich in meinem Körper.
Hatten Sie Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden?
Ja, ich war damals in Westdeutschland und die nächste Klinik, die lag ungefähr 20 Kilometer weg in Bielefeld. Aber die waren auch nicht also fortgeschritten ihrer Medizin. Die haben halt diese herkömmlichen Methoden mit Ausschabung, wo also der Muttermund künstlich erweitert wird. Es ist schmerzhafter als sagen eine natürliche Geburt, weil es eine künstliche Sache ist, die irgendwo da eingeleitet wird. Man kriegt da irgendwelche Medikamente in den Muttermund rein. Und die lösen also wahnsinnige Schmerzen aus, dass du meinst, du müsstest sterben. Das würdest du nicht durchhalten. Da ich das vorher schon mal mitgemacht hatte, habe ich, als ich dort reinkam, in letzter Sekunde, als die also mich in OP schieben wollten, gesagt, ich muss die Ärztin noch mal sprechen. Und die haben dann sofort gemerkt, aha, die will einen Rückzieher machen. Und das war auf dem Freitag und dann haben sie gesagt, gut, sie haben noch das Wochenende, können sich das nochmal überlegen. Und Montag haben sie dann von sich aus es gar nicht mehr machen wollen, mich wieder herausgeschickt. Und jetzt stand ich wieder da, traf meinen Freund, der hat mich wieder unter Druck gesetzt. Dann wieder zu Pro Familia, die konnten mir aber auch nicht großartig weiterhelfen. Das Einzige, was mir dann weitergeholfen hat, war ein Buch. Und da waren verschiedene Adressen drin, unter anderem eine Abtreibungsklinik in Hamburg, an die ich mich gewandt habe dann telefonisch, die mir dann aber sagten, dass in der 13., 14. Woche das auch nicht mehr machbar wäre, unter Vollnarkose, so wie ich das wünschte. Und die haben mich dann aber an einen Privatarzt dann vermittelt. Den habe ich dann telefonisch kontaktiert. Er hat mir die Zusage gegeben, es unter Vollnarkose zu machen. Dann bin ich da hingefahren. Nur in letzter Sekunde wollte er es dann doch nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann bringe ich das Kind zur Welt. Und daraufhin sagte er, machen wir es doch. Und da hatte ich den Eindruck, er hat nur das Geld gesehen, dieser Arzt.
Was hätte Sie von der Entscheidung abzutreiben abbringen können?
Naja, ich war jetzt mehrmals in der Situation und jedes Mal waren andere Gegebenheiten. Aber in dem Fall, wo ich das Kind haben wollte und der Mann mich unter Druck gesetzt hat, da wäre es schön gewesen, wenn, sagen wir, meine nähere Umwelt das akzeptiert hätte. Selbst in dem Fall hat meine Mutter mich nicht moralisch unterstützt. Sie hat mir immer gesagt, abtreibe ab.
Die Schwangerschaften sind zustande gekommen, weil Sie die Pille nicht vertragen?
Ja. Ich vertrage die Pille nicht.
Das heißt, der Mann hätte jeweils Sorge tragen müssen oder es hätten andere Möglichkeiten gefunden werden müssen. Also es hat nicht an mangelnder Aufklärung gelegen.
Es hat einfach damit zu tun gehabt, dass eben die wenigen Verhütungsmethoden, die übrig geblieben sind, den Mann hätten mehr mit einbeziehen müssen. Also, dass der Mann mehr Verantwortung mitträgt. Und meistens macht man die Erfahrung, dass die Männer da egoistischer sind.
Wie viele Mal haben Sie abgetrieben?
4 Mal. Hm. Und zeitweise war das jedes Jahr. Und komischerweise immer im gleichen Monat. Immer im Dezember.
Das Beispiel dieser Frau zeigt, wie unzulänglich das geltende Recht ist, von Staats wegen die Zahl der Abtreibungen zu senken. Wer abtreiben will, findet trotz Indikation, Beratung und Strafandrohung einen Weg. Aber viel schlimmer ist, dass die Frau in ihrer Notlage allein gelassen wird. Denn mit der ausgeschriebenen Indikation wird ihr ja die Verantwortung für den Abbruch nicht abgenommen. Außerdem steht sie vor der Schwierigkeit, einen Arzt finden zu müssen, der den Abbruch vornimmt. Denn kein Frauenarzt ist verpflichtet, Abtreibungen durchzuführen. Tatsache ist vielmehr, dass jene Gynäkologen, die dazu bereit sind, unter Kollegen geringes Ansehen genießen. Dr. Hermann von Stuckrad, Vorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte in Berlin.
Es gibt ein Herabschauen leider auf die Kollegen, die Abtreibungen in großem Umfang machen. Es ist das ein sehr schwieriges Kapitel. Ich persönlich mache Abbrüche bei meinen Patienten, bei denen ich dem Bedürfnis und den Schwierigkeiten der Frau folgen kann. Wenn das alle täten, hätten wir keine Großabtreiber, will ich mal so sagen. Auf der anderen Seite ergibt sich dieses Geschäftsgebaren quasi aus der Tatsache, dass andere Kollegen den Abbruch nicht machen wollen. Damit schicken sie ihre Frauen in die Schwierigkeit, einen Arzt zu finden, der Abbrüche macht. Und sicherlich gibt es Ärzte, die daraus ein Geschäft machen. Die Grenzen sind sehr fließend und sehr schwer zu ziehen. Ich würde mich hüten, über Kollegen, die das tun, so ohne weiteres den Stab zu brechen.
Soweit die Meinung des Mediziners. Wie sieht nun aber die Rechtslage aus?
Der deutsche Einigungsprozess bietet eine günstige Gelegenheit, den Abtreibungsparagraphen in seiner derzeitigen Form zu überarbeiten. Zumal eine Rechtsangleichung an die DDR auf jeden Fall erforderlich ist. Professor Monika Frommel vom Kriminalwissenschaftlichen Institut der Universität Frankfurt-Main zum Vergleich der beiden Regelungen.
Der wesentliche Unterschied auf einer symbolischen Ebene mal, nicht? Also wie das ganze Problem definiert wird, ist der, dass in der DDR die Frauen von Rechts wegen ein Recht haben, über das Austragen einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden. Und dieses Recht ist im westdeutschen Recht nicht anerkannt, im Gegenteil, jedenfalls so wie die Rechtsprechung und die Lehre im Moment aussieht, ist es so, dass prinzipiell die Frau kein Recht hat, darüber zu entscheiden, sondern dass Lebensschutz an erster Stelle steht. Also das Lebensrecht des Fötus steht an erster Stelle. Und die Frau kann dann in Ausnahmesituationen doch eine Schwangerschaft abbrechen lassen. Aber das, denke ich, ist mal so ein zentraler Unterschied zwischen den beiden Rechtsordnungen. Weitere Unterschiede sind die, in der DDR besteht keine Beratungspflicht, also eine Frau muss sich nicht beraten lassen. Sie kann zu einer Einrichtung gehen und Schwangerschaftsabbruch in 3 Monaten vornehmen lassen, also Fristenlösung ohne Beratungspflicht. Und in der Bundesrepublik gibt es eine Indikationenlösung, also es gibt bestimmte Ausnahmegründe, die müssen festgestellt werden, ein kompliziertes Verfahren. Und dann kann in bestimmten Indikationen, Notlagenindikation ist ja bekannt, ein Abbruch vorgenommen werden, also Beratungspflicht und Indikation. Indikation heißt festgestellter Ausnahmegrund.
Eine möglichst kurze Übergangsphase bis zu einem einheitlichen Abtreibungsgesetz muss zum Nutzen der betroffenen Frauen angestrebt werden. Darin ist man sich in Bonn und Ostberlin einig. Doch während in der DDR ein Festhalten an der Fristenlösung unstrittig ist, spalten sich in der Bundesrepublik Parteien und Verbände in der Frage, wie das gemeinsame Abtreibungsgesetz aussehen könnte. Das Stimmungsbild der CDU zielt mehrheitlich auf die Beibehaltung des Abtreibungsparagraphen. Roswitha Verhülsdonk vom Vorstand der Frauenunion favorisiert das Indikationsmodell, also die derzeit geltende Regelung.
Es muss eine Güterabwägung erfolgen zwischen den Belastungen, die die Schwangerschaft für die Mutter bedeutet, und dem Recht des Kindes auf Leben. Und dann müssen halt die Belastungssituationen in Indikationen gefasst sein, in denen eine Abtreibung dann ohne Strafandrohung zulässig ist. So ist es Verfassungslage. Das wird also bleiben. Aber ich denke, dass die Frage der Strafnorm in Bezug auf die Zahl der Abtreibungen nicht die entscheidende Rolle spielt, die viele ihr beimessen. Denn es hat sich ja erwiesen, dass da, wo Beratungsstellen in der Lage sind, Frauen menschliche Hilfe verlässlich zu organisieren, sie zu begleiten, ihnen stützend zur Seite zu stehen, Menschen zu mobilisieren, die das tun, und auch materielle Hilfe zu vermitteln, dass die Frauen da sich ja für ihre Kinder entscheiden. Ich denke also, wir als Gesetzgeber müssen sehr viel tun, um mehr soziale Hilfe möglich zu machen, auch Betreuungshilfe für das Kind, wenn es geboren ist, und um bessere Beratung anzubieten, die nicht aufhört, wenn das Kind geboren ist und die Frau alleine lässt hinterher, wenn sie dann vielleicht mit dem Kind da steht und der Partner ihr den Rücken gekehrt hat.
Wenn es nach dem Willen der Sozialdemokraten geht, hat der 218 keine Zukunft mehr. Die Frauen in der SPD sind ebenso wie Politikerinnen der FDP gegen eine weitere Bestrafung von Abtreibung. Renate Schmidt, SPD-Bundestagsabgeordnete.
Ich möchte die generelle Straffreiheit von Frauen in einer Schwangerschaftskonfliktsituation und im Falle von Abtreibung. Ich möchte, dass der Staat werdendes Leben durch das Angebot sozialer Hilfen schützt. Und dieses muss natürlich dann durch entsprechende Gesetze konkretisiert werden. Zu solchen sozialen Hilfen gehört in meinen Augen wirkliche Hilfen mit Rechtsansprüchen für Frauen, die weit über das hinausgehen, was wir heute mit der Stiftung Mutter und Kind machen. Zum Zweiten gehört dazu ein Beratungsangebot, das in allen Bundesländern plural ist und wo die Beraterinnen und Berater auch Zeit haben für die Frauen, das also gut finanziell und personell ausgestattet ist. Und zum Dritten gehört dazu ein Aufklärungskonzept und möglichst Verhütungsmittel wie in der DDR auf Krankenschein, sodass wir auch hier die Chance haben, zu einer verantwortungsvollen Sexualität von Männern und Frauen zu kommen. Und zum Vierten gehört dazu, dass Schwangerschaftsabbrüche dann in den ersten 3 Monaten nach der Empfängnis vorgenommen werden müssen.
Indikationsmodell kontra Fristenlösung, der alte Streit. Und dazwischen der Vorschlag des dritten Weges von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Sie bemüht sich, mit ihrer Initiative eine Basis für Annäherung zwischen den Positionen zu schaffen. Die frühere Familienministerin hatte sich bereits in der Vergangenheit für ein frauengerechteres Abtreibungsgesetz stark gemacht. Ihre Pläne jetzt sieht sie als eine echte Alternative zum Indikationsmodell und zur Fristenlösung.
Das Konzept beruht auf 3 Säulen. Die eine ist die umfassende Sicherung, Schutz des menschlichen Lebens im Grundgesetz, um das Rechtsbewusstsein und das Lebensbewusstsein zu stärken. Hier eine Ergänzung zu Artikel 2, in dem das ungeborene Leben, aber gerade auch Embryonenschutz, behindertes Leben und sterbendes Leben explizit genannt werden. Ich denke, dass gerade unabhängig von Konfessionalität, also Glauben und Weltanschauung, der Lebensschutz im Rechtsstaat, in der Verfassung ausdrücklich gewährleistet sein muss, wenn auch Artikel 2 dies bereits sagt. Aber ich denke, 1949 hatten wir nicht die Erkenntnisse, die wir heute haben. Das Zweite betrifft die Frage, dass immer darum geht, wie können wir es denn wirksamer schützen als bisher. Und ich davon ausgehe, dass die Fristenlösung in der DDR noch die Indikationenlösung, das bei uns ausreichend getan hat, stehen im Mittelpunkt drei Maßnahmenfelder. Ganz wichtig ist dabei Aufklärung und Verhütung. Denn hier spreche ich zunächst nur für die Bundesrepublik, haben wir nicht das getan, was möglich wäre. Denn alles, was durch Verhütung vermieden werden kann, ist unbedingt anzustreben. Das Zweite sind die Hilfen. Hilfen mit Rechtsanspruch. Denn es wird immer gesagt, ja, es sind ja nicht alle Fälle soziale Notlagen. Aber ich denke, wenn Staat und Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen, das Leben schützen zu wollen, unzumutbare Konflikte für die Frauen reduzieren zu wollen, müssen sie erstmal da ansetzen, wo sie am wirksamsten helfen können, nämlich da, wo Frauen Kinder wollen, aber die Bedingungen völlig unzulänglich sind. Konkret betrifft das die Fragen des Einkommens, der Wohnung, der Arbeitszeit, der Kinderbetreuung, der Wiedereingliederung in den Beruf, denn neben jungen Frauen in der Ausbildung oder unmittelbar nach der Ausbildung haben wir Schwangerschaftsabbrüche sehr häufig bei Frauen, die bereits ein oder zwei Kinder haben. Das Dritte ist eine gute Beratung. Eine Beratung, die den Konflikt zwischen dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes und den Bedrängnissen der Frau zum Thema macht und den Frauen hilft, eine verantwortliche Entscheidung zu treffen. Nun haben wir gerade die zweite Säule besprochen. Die dritte ist, dass wir die bisherigen Regelungen, die im Strafgesetzbuch unter dem Paragraphen 218 stehen, im 16. Kapitel Straftaten gegen das Leben, dort herausnehmen und nur einen Verweis im Strafgesetzbuch lassen mit den nach wie vor bestehenden Strafen, sondern ein Lebensschutzgesetz machen. In diesem Lebensschutzgesetz geht es um umfassenden Lebensschutz, aber der Teil, der uns jetzt unmittelbar angeht, ist der Schutz des ungeborenen Lebens. Dies erscheint mir wichtig, weil mein Grundansatz ist, wie schützen wir Leben besser und es herauszunehmen in erster Linie aus dem Strafbereich. Das heißt nicht, dass es eine Reihe von strafbaren Tatbeständen gibt, wer eine Frau drängt, ein Kind abzutreiben, ob das nun der Arzt ist oder ein anderer Dritter, macht sich strafbar. Die Frau macht sich strafbar, wenn sie die Beratung nicht wahrnimmt. Insofern gehe ich aus von einer verpflichtenden Beratung.
Die Resonanz auf die Initiative der Bundestagspräsidentin ist erwartungsgemäß kontrovers. Vor allem aber ist es ihr gelungen, die Diskussion in Gang zu bringen. Zustimmung findet der Vorschlag von Frau Professor Süßmuth bei dem Berliner Gynäkologen von Stuckrad. Das Indikationsmodell hält er für überholt.
Die Fristenlösung ist die einfachste Lösung. Und sie entspricht natürlich den einfachen Vorstellungen des Volkes, der Frauen, die sich sagen, meine Interessen liegen im Vordergrund. Eine Schwangerschaft, eine unerwünschte Schwangerschaft zu beseitigen, ist mein ganz persönliches Anliegen. Der dritte Weg, den Frau Professor Süßmuth jetzt aufweist, der gefällt mir schon, weil er wieder ein Fortschritt sein könnte. Er kommt von der Indikationslösung nicht ganz los, aber er stellt für die Frau zumindest die Straffreiheit in Aussicht, wenn die entsprechenden Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden. Damit wäre die Möglichkeit gegeben, hier eine Gewissensentscheidung von Arzt und Frau so weit freizustellen, dass sie nicht mehr der staatsanwaltlichen Untersuchung ausgesetzt ist. Die Frauen hätten damit die letzte Entscheidung. Die Ärzte können einen Teil ihrer Entscheidung abgeben. Und ich meine, dass die letzte Entscheidung wirklich der Frau gebührt. Es kann keiner ihr einen Abbruch ausreden oder die Pflicht zur Schwangerschaft einreden.
Einwände gegen den dritten Weg hat Professor Monika Frommel. Die Frankfurter Kriminalwissenschaftlerin wendet sich gegen das Gewicht, das der Beratung in dem Süßmuth-Vorschlag beigemessen wird.
Eine Beratung ist sicherlich hilfreich. Das heißt, es muss eine staatliche Pflicht geben, Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen und Beratungseinrichtungen zu finanzieren, damit die Frauen die Möglichkeit haben, sich zu beraten. Und ich würde auch sagen, der Staat hat die Pflicht, Frauen, die ein Kind bekommen wollen, aber in einer wirtschaftlich schlechten Situation sind, zu unterstützen. Im Moment geht es aber rechtspolitisch darum, ob man eine Beratungspflicht für die Frauen vorsieht oder nicht. Und wenn man eine Beratungspflicht vorsieht, egal wie, auch im Rahmen des ganz interessanten Vorschlags von Frau Professor Süßmuth, dann wird es in den Ländern, in denen es zu dieser aggressiven Lebensschützerpolitik gekommen ist, dazu kommen, dass sie diese Beratungspflicht so ausgestalten, dass sie eine Hürde wird für Frauen. Und dann setzt sich ein ganz dramatischer Prozess in Gang. Die Frauen vermeiden, einzelne Frauen, die eben nicht ganz so selbstsicher sind, die vermeiden dann diese Beratung und dann machen sie sich doch wieder strafbar, beziehungsweise die Ärzte und Ärztinnen. Und aus diesem Grund, denke ich, muss man zwar Beratung als etwas Hilfreiches anbieten, darf aber nicht in irgendeiner Weise eine Sanktion vorsehen, wenn ein solches Beratungsangebot nicht wahrgenommen worden ist.
Hier setzt auch die Kritik der SPD-Frauenpolitikerin Renate Schmidt an. Obwohl sie in einigen Punkten der Initiative der Bundestagspräsidentin zustimmt, wertet sie den Plan insgesamt doch als verkapptes Indikationsmodell. Auch sie lehnt die Verpflichtung zur Beratung ab.
Aber zum anderen nicht nur die Beratungspflicht, sondern zusätzlich soll das Beratungsgespräch aufgezeichnet werden und die Unterlagen sollen also dann dem indizierenden Arzt gegeben werden. Und der Arzt entscheidet dann praktisch, ob er die Schwangerschaft abbricht, ob ihm die Gründe praktisch glaubhaft erscheinen. Ich halte es für unmöglich, dass in einem Beratungsgespräch diejenige, die da spricht, davon ausgehen muss, dass das protokolliert wird. Das sind die intimsten Situationen und Ängste und Befürchtungen, die ein Mensch in so einer Situation hat, die er da jemandem anderen in einem Fremden in einem Gespräch jetzt dann gegenüber äußert. Und das alles soll aufgezeichnet werden und einem Dritten, der gar nicht anwesend ist, dann nochmal übergeben werden und der soll dann entscheiden. Dieses halte ich für unakzeptabel. An der Stelle gibt es auch keine Einigungsmöglichkeit. So kann es garantiert nicht sein. Und es bleibt der schwarze Peter dann praktisch bei den Ärzten hängen.
Während in der SPD vor allem die Straffreiheit, die Rita Süßmuth anstrebt, als wesentlicher Fortschritt in der Diskussion begrüßt wird, ist nach Ansicht der CDU-Politikerin Roswitha Verhülsdonk gerade diese Lösung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 nicht vereinbar.
Die Strafandrohung gegen die Frau ist ja auch heute schon sehr stark zurückgenommen. Es findet ja eine Güterabwägung statt. Das Problem ist nur, dass das Bundesverfassungsgericht als Obersatz und Leitsatz sagt, es kann nicht einer, der selbst auch Partei ist und mag er noch so triftige Gründe haben, über das Recht auf Leben eines anderen Menschen, auch wenn das ein zunächst abhängiges Leben ist, entscheiden. Und dies aber sieht Ihr Entwurf vor. Und da sehe ich eben die verfassungsrechtlichen Probleme. Das hat jetzt nichts mit der Frage Strafandrohung gegen die Frau zu tun, sondern mit der Frage, wer überprüft, ob eine Notlage vorliegt.
Ähnlich argumentieren auch die katholischen Bischöfe. Einen Verzicht auf strafrechtliche Drohungen lehnen sie ab. Das ungeborene Kind dürfe selbst für eine kurze Frist nicht ohne jeden strafrechtlichen Schutz bleiben. Indessen wird von den Politikerinnen aller Parteien eingeräumt, dass die Strafandrohung in einer Notlage ein untaugliches Mittel ist. Sie schreckt nicht ab. Renate Schmidt.
Frauen werden, wenn sie sich zu einem Abbruch entscheiden, diesen immer durchführen. Ob der jetzt verboten ist oder nicht verboten, das zeigen uns auch alle Statistiken. Und es muss die Entscheidung der Frau sein, eine, die sie selber zu verantworten hat, eine ethische Entscheidung. Und die kann man vom Gesetzgeber nicht vorschreiben.
Auch die Geschichte der Abtreibung macht deutlich, dass Strafandrohung keinen nachhaltigen Einfluss auf das Verhalten der Frauen hat, ob sie abtreiben oder nicht. Überraschend aber ist bei der historischen Betrachtung, wie wenig sich die Argumentation im Lauf der Auseinandersetzung über den Paragraphen 218 gewandelt hat. Standpunkte, die in der Weimarer Republik vertreten wurden, entbehren bis heute nicht der Aktualität. Diese Erkenntnis enthüllt zugleich die Schwierigkeiten, diesen ständig schwelenden Konflikt beizulegen oder eine Lösung dieses existenziellen Problems zu finden, die jenseits von Strafandrohung und Sanktionen liegt.
Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts stand die Abtreibung unter Todesstrafe. Und auch die Constitutio Criminalis, die Kaiserin Maria Theresia 1768 unterzeichnete, drohte mit der Hinrichtung durch das Schwert. Das Auspeitschen lediger Schwangerer war an der Tagesordnung. Milder wurden die Strafen dann erst im allgemeinen preußischen Landrecht von 1794. Im Strafgesetzbuch für Bayern von 1813 lautet die relativ geringe Strafe für Selbstabtreibung 4 bis 8 Jahre Arbeitshaus, für Fremdabtreibung eine 16- bis 20-jährige Zuchthausstrafe. Im Entwurf des preußischen Strafgesetzbuches wurde dann wieder eine härtere Gangart eingelegt. Zuchthaus bis zu 5 Jahren drohte einer Schwangeren bei vorsätzlicher Abtreibung. Lebenslanges Zuchthaus dem Abtreiber bei Tod der Schwangeren. Diese Regelung wurde bei der Gründung des Deutschen Reiches 1871 in den Paragraphen 218 des Reichsstrafgesetzbuches übernommen. Von Beginn an stieß diese Strafbestimmung jedoch auf heftige Kritik. Schon vor dem Ersten Weltkrieg begannen zunächst in der juristischen Fachwelt und dann auch in der politischen Öffentlichkeit Diskussionen über die generelle Strafwürdigkeit des Schwangerschaftsabbruches. Der 1909 vom Reichsjustizamt erarbeitete Entwurf und mehrere Anträge von Reichstagsabgeordneten hatten eine Strafmilderung zum Ziel. Aus bevölkerungspolitischen Gründen wurde ein Entwurf der Strafrechtskommission von 1919 abgelehnt. In der Weimarer Republik gab es immer wieder Versuche, den Paragraphen zu reformieren. Am 2. Juli 1920 sorgte ein Antrag der USPD im Deutschen Reichstag für Aufsehen. Gefordert wurde die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Wenige Wochen später, am 31. Juli 1920, fordert die SPD in ihrem Antrag das Fristenmodell. Das heißt, die Legalisierung der Abtreibung in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Zur Begründung erklärte der SPD-Abgeordnete und spätere Reichsjustizminister Gustav Radbruch:
Gewiss, es wäre durchaus möglich, die Fälle entschuldbarer Schwangerschaftsunterbrechung scharf zu umgrenzen und erschöpfend aufzuzählen. Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren durch Schwangerschaft und Niederkunft, Aussicht auf eine durch Vererbung sichere Nachkommenschaft, wirtschaftliche Unmöglichkeit der Aufzucht weiterer Kinder, Empfängnis der Frucht durch Notzucht oder Schändung. Aber wer soll darüber entscheiden, ob ein solcher Fall vorliegt? Soll etwa der Arzt eine Untersuchung anstellen müssen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Frau, die ihn um die Unterbrechung ihrer Schwangerschaft angeht, ihr die Erziehung eines weiteren Kindes gestatten? Oder soll er der Schwangeren ohne Prüfung glauben, dass sie das Opfer einer Vergewaltigung sei? Beides bei Gefahr schwerer Bestrafung im Falle einer unrichtigen Annahme. Der gewissenhafte Arzt würde solches Ansehen abweisen. Der Abtreibungsspezialist sich nach wie vor seine Gewissenlosigkeit und sein Risiko schwer bezahlen lassen. Oder endlich sollte nach einem etwas weltfremden Vorschlage ein ärztlicher Gerichtshof das Todesurteil über die Leibesfrucht fällen müssen? Man sieht, ob berechtigte Gründe für die Unterbrechung der Schwangerschaft gegeben sind, ist eine Gewissensfrage, die nicht wohl von jemand anderem als der Mutter selber entschieden werden kann. Und es ist überflüssig, die Entschuldigungsgründe der Abtreibung im Einzelnen aufzuzählen, wenn über ihr Vorliegen die Schwangere selbst endgültig entscheidet.
Die Anträge von USPD und SPD blieben unerledigt, wurden noch einmal 1922 und 1924 gestellt. Doch wieder ohne Chance, auch nur erörtert und zur Debatte angenommen zu werden. Während die SPD vor allem für die Liberalisierung des Abtreibungsverbotes in Form der Fristenlösung eintrat, ging die KPD unter der Parole »Dein Körper gehört dir am weitesten« und setzte sich für die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch ein. Sie forderte zugleich ein umfassendes Reformprogramm für den Schutz von Mutter und Kind, das unter anderem den kostenlosen Schwangerschaftsabbruch durch qualifizierte Ärzte, Sexualaufklärung sowie die Propagierung und Abgabe von empfängnisverhütenden Mitteln durch die Krankenkassen einschließt, die damals untersagt waren. Kernpunkt der Auseinandersetzung blieb die Frage, ob es sich bei der Abtreibung um Tötung menschlichen Lebens handelt. Das Zentrum beispielsweise argumentierte in diesem Zusammenhang mit der Position der katholischen Kirche.
Es ist natürlich, dass auch das kirchliche Recht einen Unterschied macht zwischen der Tötung des Lebens unter dem Mutterherzen und der Tötung nach der Geburt. Dieser Unterschied ist aber kein essentieller, sondern ein gradueller. Die Auffassung, die wir hier vertreten, mag hart und streng erscheinen. Sie ist es in Wirklichkeit aber nicht. Sie entspricht der Natur und der allgemein anerkannten Ethik. Wir haben daher auch nicht das Recht, jemandem das Leben auszulöschen. Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz, dass es ein Verbrechen ist, unschuldiges Leben zu töten. Jeder Verstoß gegen Natur und Ethik kann niemals dem Menschen zum Heile sein. Das ist eine Erfahrung, über die sich nicht debattieren lässt. Das gilt ganz besonders gegenüber einem so schweren Verstoß gegen Natur und Ethik, wie er hier vorliegt.
Die Debatte um eine Änderung des Strafrechtsparagraphen entzündete sich aber immer wieder an den katastrophalen Lebensbedingungen eines Großteils der Bevölkerung. Vor allem die Lage der Arbeiterinnen war desolat. Sie waren gezwungen, ein Kind nach dem anderen in die Welt zu setzen und damit ihr Elend noch zu vervielfachen. Die illegale Abtreibung war weit verbreitet und nahm wegen der steigenden Arbeitslosigkeit ständig zu. Die Dunkelziffer lag in den 20er Jahren, nach Schätzungen des Deutschen Ärztetages, bei jährlich über 1 Million. Während die Frauen der besser gestellten Kreise sich medizinisch einwandfreie Abtreibungen erkaufen konnten, waren die armen Frauen den Machenschaften von Kurpfuschern ausgeliefert. Der Preis, den sie dafür zahlen mussten, war hoch. Über 50.000 trugen bleibende Gesundheitsschäden davon. 40.000 Frauen starben an den Folgen des Eingriffs. Der Verein sozialistischer Ärzte wandte daher gegen den Paragraphen ein.
Die Paragraphen 218 und 219 des Deutschen Strafgesetzbuches erscheinen als untaugliches, ungerechtes und zugleich schädliches Mittel im Kampfe gegen die Fruchtabtreibung. Untauglich, weil in den 50 Jahren ihres Bestehens die Zahl der Abtreibungen in Deutschland relativ und absolut auf das fast 10-fache gestiegen ist. Ungerecht, weil sie ein soziales Ausnahmegesetz gegenüber den unbemittelten Massen darstellen. Die Gefährlichkeit des künstlichen Abortes für Gesundheit und Leben der Schwangeren ist nur in seiner Handhabung durch Kurpfuscher und unzweckmäßige Selbsthilfe bedingt. Die Überleitung des Eingriffes in die Hände des Arztes vermag diese Gefahr auf ein Minimum zu reduzieren, vielleicht völlig zu beseitigen.
Im Zuge der Weltwirtschaftskrise hatte sich der Protest gegen den Paragraphen 218 zu einer Massenbewegung entwickelt, in die Hunderttausende einbezogen waren. Zahlreiche Künstler, unter anderem Käthe Kollwitz, Erich Kästner, Bert Brecht, und Wissenschaftler wie Albert Einstein und Sigmund Freud unterstützten den Kampf. Ein Komitee zur Selbstbezichtigung, ähnlich der Aktion von 1971 im Stern-Magazin, wurde gegründet, um durch die große Anzahl der Betroffenen zu demonstrieren, wie verfehlt dieser Abtreibungsparagraph war. Die Frauen gingen auf die Straße, um ihr Recht einzufordern. Ihren Höhepunkt erreichten die Kampagnen am Ende der Weimarer Republik. Unmittelbarer Auslöser war 1931 die Enzyklika über die christliche Ehe Casti Connubii von Papst Pius XI. Sie legte die klerikalen Dogmen über Ehe und Familie sowie den gesellschaftlichen Auftrag der Frau, in der Mutterschaft Erfüllung und Lebenssinn zu finden, programmatisch fest. Hinsichtlich der Verwendung empfängnisverhütender Mittel wurde festgestellt, dass
jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür des Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt wird, gegen das Gesetz Gottes und der Natur verstößt.
Und zum Schwangerschaftsabbruch:
dass es Sache der staatlichen Autorität ist, durch zweckmäßige Gesetze und Strafen das Leben der Unschuldigen zu schützen. Und zwar umso mehr, je weniger das Leben sich selber schützen kann.
Es kam zu Massenaufläufen, Zusammenstößen mit der Polizei und Demonstrationsverboten. Doch der Kampf gegen den Paragraphen 218 blieb letztlich ohne nachhaltigen Erfolg. Mit der Errichtung des Nationalsozialismus wurde er sogar als Instrument expansiver und rassistischer Bevölkerungspolitik missbraucht. Die Strafandrohung wurde verschärft auf ein Maß wie zur Zeit der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507. Ein Abtreiber sollte mit dem Tod bestraft werden, falls er die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigt. Andererseits wurde die Abtreibung allerdings dann für straflos erklärt, wenn sie die Fortpflanzung minderwertiger Volksgruppen verhinderte. Auch wenn diese NS-Strafrechtsnovelle nach dem Krieg durch die Gesetze der Besatzungsmächte aufgehoben wurde, Abtreibung blieb in der Bundesrepublik lange Zeit unangefochten strafbar. Im August 1953 wurde immerhin die Todesstrafe für Fremdabtreibung abgeschafft. 100 Jahre nach der Einführung des Paragraphen 218 schien Anfang der 70er Jahre der Zeitpunkt für eine Reform überfällig. Doch während in der Bundesrepublik die Diskussion erst in Gang kam, wurde den Frauen in der DDR mit dem Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft vom 9. März 1972 die Entscheidung über einen Abbruch in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft überlassen. Der Versuch von 16 Strafrechtsprofessoren aus der Bundesrepublik und der Schweiz, mit zwei Alternativentwürfen 1970 einen Weg aus der ungeklärten Situation zu weisen, blieb zwar ohne Erfolg, aber nicht ohne Wirkung für die Reformdiskussion. Während die Mehrheit des Gremiums für eine Fristenlösung war, die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs innerhalb der ersten 3 Monate ohne Begründung, glaubte eine Minderheit der Professoren nicht, durch eine Freigabe die Zahl der Abtreibungen senken zu können und stimmte deshalb für ein Indikationsmodell. Gemeinsam war beiden Lösungen das Ziel, die Zahl der Abtreibungen durch eine Ursachenbekämpfung zu reduzieren. Da die Mehrheit aller Abbrüche auf sozialen Notlagen und persönlichen Konflikten beruhte, sollte versucht werden, die Schwangere durch Beratung und Hilfe zum Austragen des Kindes zu bewegen. Der alte Abtreibungsparagraf, der schätzungsweise mehr als 1000-mal täglich in der Bundesrepublik übertreten wurde, stand in der Öffentlichkeit unter immer heftigerem Beschuss. Unter den Frauen regte sich Protest, dass ein Problem, dessen Ursachen aus einem ganzen Bündel menschlicher und sozialer Umstände bestehen, lediglich im Rahmen des Strafrechts behandelt wurde. Und das auch noch einseitig zu ihren Lasten. Parolen wie »Mein Bauch gehört mir« drückten das massiv aus. Im April 1971 hatte die Selbstbezichtigungsaktion »Ich habe abgetrieben« in Frankreich großes Aufsehen erregt. An ihr beteiligt waren unter anderem Simone de Beauvoir, Françoise Sagan und Jeanne Moreau. Nur einen Monat später erschien der Stern mit einer ähnlichen Kampagne. Die 374 Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen, unterschrieben hatten. Mit vollem Namen, ihrer Berufsangabe und Adresse gestanden die Unterzeichnerinnen ein:
Jährlich treiben in der Bundesrepublik rund 1 Million Frauen ab. Hunderte sterben, Zehntausende bleiben krank und steril, weil der Eingriff von Laien vorgenommen wird. Von Fachärzten gemacht, ist die Schwangerschaftsunterbrechung ein einfacher Eingriff. Frauen mit Geld können gefahrlos im In- und Ausland abtreiben. Frauen ohne Geld zwingt der Paragraph 218 auf die Küchentische der Kurpfuscher. Er stempelt sie zu Verbrecherinnen und droht ihnen mit Gefängnis bis zu 5 Jahren. Trotzdem treiben Millionen Frauen ab, unter erniedrigenden und lebensgefährlichen Umständen. Ich gehöre dazu. Ich habe abgetrieben. Ich bin gegen den Paragraphen 218 und für Wunschkinder. Wir Frauen wollen keine Almosen vom Gesetzgeber und keine Reform auf Raten. Wir fordern die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Wir fordern umfassende sexuelle Aufklärung für alle und freien Zugang zu Verhütungsmitteln. Wir fordern das Recht auf die von den Krankenkassen getragene Schwangerschaftsunterbrechung.
In der Folge bezichtigten sich weitere 1000 Frauen im Stern. Zur gleichen Zeit sammelten sich in immer mehr Städten Gegner des Abtreibungsverbotes in einer Aktion 218. In wenigen Wochen solidarisierten sich mehr als 100.000 Frauen und Männer und forderten eine Modifizierung des 218. Die Reform dieses Paragraphen war in den 70er Jahren eines der umstrittensten innenpolitischen Themen. Während die Bundesregierung zunächst auf Vorschlag von Justizminister Jahn das Indikationsmodell befürwortete, sprachen sich 51 Abgeordnete der SPD und FDP für die Fristenlösung aus. Sie argumentierten, dass die Beratungsstellen, so wie sie das Indikationsmodell vorsehe, die Frauen in zu großer Ungewissheit ließen, ob ihr Anliegen gebilligt oder zurückgewiesen würde. Außerdem könnte die Angst vor Demütigung den Gang zur ärztlichen Beratung verhindern. Unterstützung erhielten die 51 Koalitionsabgeordneten von ihren beiden Parteien. SPD wie FDP schlossen sich im Herbst 1971 auf ihren Parteitagen mehrheitlich dem Vorschlag zur Fristenlösung an. In der CDU-Opposition befasste sich der Bundesvorstand im Dezember 1971 mit den Reformvorschlägen der Regierung. Er lehnte die von den Koalitionsabgeordneten befürwortete Fristenlösung ab. Und eine Indikationslösung sollte auf die Fälle der medizinischen, kriminologischen oder ethischen Indikation begrenzt bleiben. In jedem Fall dürfe der Eingriff nur nach der Entscheidung eines von der Ärztekammer berufenen Gutachtergremiums vorgenommen werden. Das Votum des Vorstandes wurde damit begründet, dass auch das werdende Leben ein unantastbares und unverzichtbares, vom Grundgesetz geschütztes Rechtsgut sei. Daher verbiete sich eine generelle Freigabe der Abtreibung ebenso wie eine Freigabe in den ersten 3 Monaten. An der Meinung der katholischen Amtskirche, die seit Jahren entschieden gegen eine Novellierung des Abtreibungsparagraphen war, hatten die Diskussionen nichts geändert. Kardinal Döpfner sah in der Lockerung der Strafbestimmungen die Gefahr, dass eine Zeit der Unmenschlichkeit, der Rechtlosigkeit und des Chaos beginnt. Kardinal Höffner nannte die Fristenregelung straffrei bleibender Kindermord an Ungeborenen. Im Osservatore Romano, dem Presseorgan des Vatikans, wurden die Bemühungen um eine Reform des 218 in der Bundesrepublik in die Nähe der NS-Euthanasie gerückt. Im Jahr 1972 legte die Bundesregierung ihren Entwurf zur Strafrechtsreform, das Indikationsmodell, vor, während Mitglieder der SPD-Fraktion die Fristenregelung vorschlugen. Die vorzeitige Auflösung des 6. Bundestages verhinderte jedoch weitere Beratungen. Dem neu gewählten Parlament signalisierte Bundeskanzler Brandt, dass es keinen Regierungsvorschlag zur 218-Reform geben werde, sondern die Initiative von den Fraktionen ausgehen solle. Die Gräben in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung waren tief und zogen sich nicht nur quer durch die Parteien, sondern auch durch die Kirchen und Verbände. In der evangelischen Kirche beispielsweise gab es unterschiedliche Stimmen. Der Rat der EKD sprach sich im Herbst 1973 in einer gemeinsamen Erklärung mit der katholischen Bischofskonferenz gegen die Fristenregelung aus.
Wenn Schwangerschaft oder Geburt nach ärztlichem Urteil das Leben der Mutter gefährden oder tiefgreifend und dauernd schwer schädigen, mag die Rechtsordnung den Abbruch der Schwangerschaft straffrei lassen. Dabei ist nachdrücklich zu betonen, dass das sittliche Gebot durch eine im Gesetz eingeräumte Straffreiheit nicht aufgehoben ist. Das gilt ebenso, wenn für außergewöhnliche Grenzfälle von Notsituationen dem Gericht die Möglichkeit gegeben wird, im Einzelfall von Strafe abzusehen.
Zum Abschluss der EKD-Synode im Januar 1974 wurde dagegen ausdrücklich festgestellt, dass zahlreiche Christen einer Fristenlösung den Vorzug geben. Der Deutsche Ärztetag lehnte dagegen das Fristenmodell ab. Nach heftiger Diskussion plädierten die Ärzte für eine Indikationslösung unter Berücksichtigung medizinischer und auch sozialmedizinischer Notsituationen. Am 26. April 1974 war es schließlich soweit. In einer Kampfabstimmung über 4 Entwürfe wurde die Fristenlösung mit 247 Stimmen durchgesetzt. Der Bundesrat legte mit seiner von CDU und CSU bestimmten Mehrheit sofort Einspruch ein, der aber am 5. Juni vom Bundestag mit der erforderlichen absoluten Mehrheit überstimmt wurde. Am 19. Juni fügte Bundespräsident Heinemann an die Unterzeichnung des neuen Gesetzes eine Erklärung an, in der es hieß, es stehe dem Bundespräsidenten nicht zu, eine Unterschrift unter ein ordnungsgemäß zustande gekommenes Gesetz davon abhängig zu machen, ob es seiner persönlichen Meinung entspreche oder nicht. Er könne die Unterschrift nur dann verweigern, wenn es nach seiner Überzeugung dem Grundgesetz widerspreche. Angesichts der Gründe, die für und gegen die Vereinbarkeit des Gesetzes vorgetragen und von ihm geprüft worden seien, habe er nicht die Überzeugung gewonnen, dass dies der Fall sei. Daraufhin strengten die von der CDU-CSU regierten Länder Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Schleswig-Holstein sowie 193 Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht an. Das Ziel, die Fristenlösung möge wegen des Verstoßes gegen das vom Grundgesetz jedem garantierte Recht auf Leben für verfassungswidrig erklärt werden. Und genau das geschah mit dem Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter, das am 25. Februar 1975 verkündet wurde. Ein Jahr danach wurde das 15. Strafänderungsgesetz gegen die Stimmen der CDU-CSU beschlossen. Es ersetzte die Fristenregelung durch die Indikationslösung.
Der Kampf um den Paragraphen 218 war immer auch ein Kampf der Frauenbewegung. Ein Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Professor Monika Frommel.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist so etwas wie Gebärzwang von Frauen im Interesse des allgemeinen Wohls sehr stark diskutiert worden. Es sind zunehmend Strafverfahren eingeleitet worden wegen Abtreibung. Und die Frauen haben eben begonnen, sich dagegen zu wehren. Und sie haben in den 20er Jahren, in der Zeit, in der die Weimarer Republik auch etwas bessere Chancen hatte, vielleicht doch ein demokratisches Deutschland zustande zu bringen, schien es so zu sein, als hätten sie einige Erfolge. Und etwa 1930, 31 ist die Situation gekippt. Also es gab einen berühmten Fall, den Fall Kienle, der auch mit einer Inhaftierung damals endete. Und da hat sich gezeigt, dass die Frauenbewegung nicht stark genug war. Die zu 18-Frage ist dann zu sehr ins kommunistische Fahrwasser geraten und die bürgerliche Frauenbewegung hat sich da nicht mehr artikulieren können. Und dann denke ich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in der liberalen Phase der 60er und 70er Jahre sah es so aus, als würde die Abtreibungsfrage nun endgültig ad acta gelegt werden. Und nun müssen wir eben feststellen, dass Mitte der 80er Jahre auch hier die Situation wieder gekippt ist. Ich hatte gehofft, dass die Vereinigung der beiden deutschen Staaten dazu führen würde, die Abtreibungsfrage doch der nationalen Frage unterzuordnen und die Politisierung dieser Frage nun zu beenden.
Das ist vorerst mit Sicherheit nicht zu erwarten, denn unter den westdeutschen Politikern hat sich bislang noch keine mehrheitsfähige Lösung durchsetzen können. Damit wird sich auch eine Übereinstimmung mit der DDR hinauszögern. Vorsichtshalber hat die erstmal den Fortbestand ihres Abtreibungsgesetzes im Einigungsvertrag fixiert. Ob bis zu einer endgültigen Regelung das Stimmungsbild in der DDR so umschlägt, wie dies Roswitha Verhülstung voraussieht, mag zweifelhaft erscheinen.
Ich sehe eine Diskussionsentwicklung in der DDR ähnlich, wie wir es in den 70er Jahren hatten. In der DDR ist ja ein Gesetz von einem sozialistischen Staat eingeführt worden, über das keine Diskussion möglich war, das seitdem bestanden hat und man hat halt die Sache so genommen, wie sie war. Erst jetzt beginnt eine Diskussion über Wertvorstellungen in einer Demokratie, die natürlich dieses Thema nicht draußen vorlässt. Und wenn ich also feststelle, dass mittlerweile 20-30% der Bürger schon anderer Meinung sind, dann würde ich sagen, dieser Diskussionsprozess hat schon ganz erstaunliche Ergebnisse gebracht.
Vorerst, Experten rechnen mit mindestens 2 Jahren, wird es jedoch zweierlei Recht geben. Das kann zu absurden Situationen führen. Während die DDR-Bürgerin bei einem Schwangerschaftsabbruch straffrei bleibt, könnte ihrer Zimmernachbarin aus dem Westen die Strafverfolgung nach dem Paragraphen 218 drohen, wenn sie nach DDR-Recht abtreiben lässt. Der Konflikt um den Paragraphen 218 muss beigelegt werden. Es muss eine gesicherte Rechtslage für die Frauen geschaffen werden, die schon aufgrund ihres persönlichen Konfliktes hinreichend verunsichert sind. Und sämtliche Überlegungen, die jetzt zur Abtreibungsregelung angestellt werden, müssen von dem Bewusstsein begleitet sein, dass Abtreibung für Frauen fast immer die letzte Ausflucht aus einer Notlage bedeutet. Ziel aber muss bleiben, Abtreibungen zu verhindern, durch Ursachenbekämpfung, nicht durch verstärkten Druck auf die Frauen.
Sie hörten die Dokumentation »Ein letzter Zugriff auf die Frau«, der Konflikt um den Paragraph 218 aus dem Jahr 1990, gesendet im RIAS Berlin. Autorin des Beitrags Sabine Sapphörster. Ich bin Anka Grefe zu Baringdorf. Machen Sie's gut.